Da gibt es auch ein Gebiet, das ist relativ stark bröselig und dann fahren wir eigentlich immer bis zum Anschlag mit unseren Tauchzellen an diese Felsen ran. Und dann nehme ich praktisch so einen Referenzpunkt und kann mich dann festklammern und dann kann ich das Boot sehr gut drehen, um auch in die Höhle ganz komplett auszuleuchten. Und dabei ist es mal zum Felssturz gekommen. Und da hat es mal ganz kräftig gerumpelt und dann sind uns da Felsen vorne auf das Tauchboot geknallt. Und das Boot, dadurch, dass das hier 45 Grad runterging unter uns, ist dann den Hang runtergehoppelt.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Anders als sonst werde ich mich heute beim Intro etwas kürzer halten, denn das ist die zweite Folge des Gesprächs mit Karin Hissmann und Jürgen Schauer. Solltet ihr die erste noch nicht gehört haben, dann empfehle ich unbedingt mit Episode 71, nämlich dem ersten Teil dieses Gespräches, zu starten. Wir waren gerade an einem sehr spannenden Punkt ausgestiegen, in dem Karin und Jürgen ihr neues Tauchboot nach jahrelangem Bau endlich ausprobieren konnten. Und als sie dann dort unten in mehreren hundert Metern Tiefe saßen, tut es auf einmal einen fürchterlichen Knall. Wie das weiterging und was da genau passiert ist, erfahrt ihr jetzt gleich zu Beginn dieser Episode. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz die Chance nutzen, euch nochmal auf den Fragebogen hinzuweisen, in dem ich von euch wissen möchte, auf welche Helden der Meere Community Events habt ihr im Jahr 2024 Lust? Sind es Freitauchkurse, ist es ein Wassersportcamp auf Rügen oder ein Segelturn über das Mittelmeer? Oder vielleicht alles davon? Damit ich diese Sachen besser planen kann und weiß, worauf ihr Lust habt und wenn ja, wie viele Leute in etwa dabei wären, bin ich total dankbar, wenn ihr ganz kurz an dem Fragebogen teilnehmt, den ihr in den Shownotes findet.
Advertorial. Wenn ich mir einen Film anschaue, dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielen. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April, passend zum Earth Month, Initiativen zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Besonders den Earth Day, nämlich Montag, den 22. April 2024, solltet ihr euch notieren. An diesem Tag starten einige Highlights, darunter auch die Dokumentation »Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse«, die vom Oscar-Preisträger und Meeresenthusiasten James Cameron produziert wurde. Ich durfte die dreiteilige Doku schon vorab anschauen und bin begeistert von diesen Tieren. Sie haben drei Herzen, blaues Blut und können sich durch ein Loch von der Größe ihrer Augäpfel zwängen. Sie sind intelligent, sozial und neugierig, aber zugleich auch furchterregend. Sie sind Meister der Tarnung und Verwandlung und sie besitzen erstaunliche Fähigkeiten, die die menschliche Vorstellungskraft übertreffen. Neugierig geworden? Selbst abtauchen in die geheimnisvolle Welt der Oktopusse könnt ihr am 22. und 23. April jeweils ab 20.15 Uhr auf National Geographic Wild im TV oder ab dem 22. April auf Disney Plus im Stream.
So, jetzt springen wir aber zu Karin und Jürgen ins Tauchboot, die zum allerersten Mal mit ihrer Jago in die Tiefe abtauchen.
Sobald man ein bisschen tiefer kommt, war alles sehr surreal. Ich kann mich erinnern, wir haben tolle Glasschwämme gesehen und waren eigentlich abgelenkt, aber eigentlich wollten wir ja suchen. Und Jürgen saß vorne am Frontfenster, am Bugfenster, schönes großes 70 Zentimeter im Durchmesser messendes Frontfenster, Acrylglasfenster, und ich hatte den Kopf in der Einstiegsluke, was auch ein Halbdom ist, ein Fenster, um so ein bisschen nach oben zu gucken. Also man kann da ganz gut auch dann an einem Hang so schräg nach oben gucken. Und ich hatte den Kopf in dieser Luke und war so am Rumschauen, und Jürgen hatte die Scheinwerfer an und auf einmal macht es Rums, also so richtig großen Knall um meinen Kopf, und ich habe mich ziemlich erschreckt und habe dann meine Aufregung ein bisschen gedämpft und habe Jürgen gefragt, Jürgen, was war denn das? Und Jürgen hat mir dann eine sehr nüchterne technische Erklärung gegeben, die die Aufregung sofort dämpfte. Da hat sich das Fenster sozusagen auf den Flansch gesetzt. Und es ist dann hinterher auch noch ein paar Mal passiert. Also eine Gefahr war damit nicht verbunden. Aber das Fenster hat sich unter diesem Druck das erste Mal so richtig in den Sitz gesetzt. Und das in 400 Meter Tiefe.
Ja, das war schon ein sehr unangenehmes Geräusch, was durch Mark und Bein geht. Und das will man eigentlich gar nicht hören, so einen lauten Knall im Tauchboot. Aber darauf hat uns Jacques Picard schon aufmerksam gemacht, dass er sagte, also unter Tauchbootbetreibern kennt man dieses erste Mal Setzen des Fensters. Und bei uns war es allerdings so, dass es bei jedem Tauchgang geknallt hat. Und das fand ich jetzt doch ein bisschen irritierend. Und hat sich anscheinend das Fenster wieder rausgezogen aus dem Sitz. Und dann habe ich damals noch tatsächlich an Bord mit diesem das Fenster ausgebaut. Und dann habe ich eine Gleitfolie drunter gelegt. Und zwar einfach nur aus Polyethylen, so ein dünne, das war von einem Müllbeutel ausgeschnittener Ring. Und den habe ich dann unter die Dichtfläche des Fensters gelegt und dann wieder verschraubt. Und dann konnte das Fenster besser gleiten, ähnlich wie Wirbelsäule, Knorpel und so weiter. Und dann war auch dieser Knall weg. Und ich habe das mal ausgemessen im Boot, das waren praktisch 2 Millimeter, die das Fenster gewandert ist unter Druck, unter Maximaldruck. Ah,
also immer.
Dann kam das Fenster praktisch 2 Millimeter auf jeder Seite, also insgesamt auf dem Durchmesser gesehen 4 Millimeter, nach innen. Und dann hat sich das wieder rausgedehnt. Und diese Rutschung, das ist ähnlich wie ein Erdbeben ja auch, ne, wo sich die Spannung so schnell, so groß wird, bis es dann schlagartig dann sich entlastet. Und das ist bei uns mit diesem Knall passiert. Das fand ich nicht so gut. Deswegen habe ich mir das über diese Rutschtechnik da einfallen lassen. Und das ist sogar GL-zertifiziert worden.
Das habe ich der Müllbeutel.
Mit dem Müllbeuteltrick, ja. Das habe ich beim GL vorgetragen und die fanden das okay.
Zertifiziert als der Müllbeuteltrick, das gefällt mir gut. Ja, was ich mich natürlich frage, ich bin ja relativ lang, 1,96 Meter, würde ich in so ein Tauchboot überhaupt reinpassen?
Man kann, ja, ich hatte auch schon mal jemanden drin, eine 2-Meter-Person, damals der Peter, der hat sich dann, ich glaube, als größerer Mensch denkt man immer, man steht irgendwie im Weg rum oder man hat irgendwie, gerade wenn man im Tauchboot sitzt, dann sitzt man ja praktisch vor dem Piloten. Und um dem so ein bisschen nicht ganz die Sicht zu nehmen, versucht man sich als großer oder nicht besonders klein zu machen. Und Peter hat sich damals so richtig eingekrempelt und wir saßen dann da, ja, wie lange? 2, 3 Stunden. Und das ging. Er konnte sich also dann da einkrempeln, aber er hatte das Problem, sich wieder zu strecken. Der konnte sich dann irgendwann, dauerte das ewig, bis er wieder seine Beine gerade kriegte. Das war wahrscheinlich nicht besonders gesund, so lange so gekrümmt da zu sitzen. Und ich weiß noch, unser Betriebsarzt hat mich mal gefragt, ob mein Arbeitsplatz ergonomisch eingerichtet ist. Damit meinte er wahrscheinlich meinen Computerarbeitsplatz. Und ich habe ihm auch nicht erzählt, dass wir in so einem engen Tauchboot sitzen und habe ich gesagt, ja.
Aber man kann, das Tauchboot ist ja anders als viele andere, vor allem auch tiefergehenden Tauchbooten, keine Kugel. Der Druckkörper ist keine Kugel, sondern der setzt sich zusammen aus einem Zylinder, einem zylindrischen Teil, an den 2 Halbschalen angeschweißt sind. Und in der einen Halbschale ist das Bugfenster dann eingelassen. Und durch diese Form ist man in der Lage, wenn man drin sitzt, nebeneinander, weil Jürgen und ich konnten durchaus auch nebeneinander sitzen. Normale Position ist, der Pilot sitzt ein bisschen höher hinter dem Passagier vorne oder dem Begleiter, und der dann so vorne schräg aus dem Fenster guckt. Und man kann sich sozusagen nebeneinander auch drin ausstrecken. Man kann auch Plätze tauschen, was nötig ist, wenn der Pilot den Greifarm bedient oder die Kameras neu einstellen muss oder wie auch immer. Also es ist nicht so, dass das wahnsinnig beengt ist. Und man sagt ja grundsätzlich, dass wenn ich in einem Raum sitze und ich kann noch hier so den Ellbogen so ausbreiten, und das kann man dicke im Jago, im Tauchboot, dann fühlt man sich wohl. Und ja, dass dieses Zusammenfalten für die etwas größeren Menschen, so wie du, das ist natürlich auf die Dauer vielleicht ein bisschen unbequem, Aber man ist während der Tauchgänge ja sowas von fixiert auf das, was sich vor dem Fenster abspielt. Man vergisst irgendwie den Körper. Genau. Also man vergisst den Hunger, dass vielleicht die Füße kalt werden oder irgendwas zwickt, Beine einschlafen. Und die Zeit rennt unglaublich schnell, viel zu schnell. Und dann rufen die einen schon von der Oberfläche wieder hoch. Also diese Limitierung in der Größe, die kriegt man gar nicht so mit. Schwieriger wird es dann ein bisschen mit Gewicht. Mhm. Wir haben auch schon Menschen mitgenommen, die dann ein bisschen schwergewichtigere waren. Die Voraussetzung war dann immer, dass sie gelenkig genug waren, um ein- und auszusteigen. Aber da haben wir natürlich ein Zuladelimit. Wir müssen ja immer die verschiedenen Gewichter und Größe nicht, aber Gewicht der Passagiere zwischen den einzelnen Tauchgängen ausgleichen. Also wenn man jetzt einen 120 Kilo Menschen mitnimmt oder ein Leichtgewicht von 50 Kilo, ja, dann muss man das ja mit Gewicht rausnehmen oder zuladen, in den Passagierraum sozusagen ausgleichen. Die Schwergewichtigen, die fühlen sich dann meistens ein bisschen unwohler. Aber das 120 Kilo ging eben auch schon.
Ja. Allerdings kommt noch dazu, dass in dem Boot, es ist nicht immer bequem, aber man sitzt sich dann doch so dicht auf der Pelle, dass so eine gewisse individuelle Distanz unterschritten ist. Man hat natürlich fremde Menschen dann plötzlich da, mit denen möchte man eigentlich gar nicht so eng zusammensitzen. Besonders wenn man vielleicht einen etwas strengeren Körpergeruch hat, Mundgeruch hat oder keine Ahnung, was alles vorkommen kann. Oder wenn sie einer übergeben muss, das ist auch sehr unbequem, dann jemanden so nah zu sitzen.
Das ist schon passiert?
Natürlich, muss ja passieren, sonst.
Also, wieso?
Naja,
also einfach am Anfang schaukelt es noch so stark, dass man seekrank wird oder.
Ja, aber es gibt manchmal so Fälle, wo man dann auftaucht und dann springt zum Beispiel der Motor vom Schlauchboot nicht an oder sowas.
Ja.
Dann dauert das, müssen das Schlauchboot wieder an Bord holen, dann dümpelt man da rum und das Oberflächenverhalten vom Tauchboot ist sehr unangenehm, weil der Kiel sehr schwer ist und das ist so ein Pendeleffekt.
Ja.
Also dann legt sich das Tauchboot quer in die Welle und dann hat man natürlich dieses Schaukelbewegen. Und wenn man dann auch noch aus dem Fenster guckt, dann ist das so eine Art Waschmaschineneffekt. Und dann kann das passieren, dass den Leuten schlecht wird. Also da gibt es einige Leute, die sind da empfindlicher, andere dann nicht so. Und für den
du Zweck, hoffentlich nicht so, wenn du hinter den Leuten sitzt.
Ich hatte
bisher
noch nicht das Vergnügen, mich im Boot zu übergeben zu müssen, aber ich war mal nah dran.
Ah, auch du warst mal nah dran.
Ja, also wenn dann jemand anfängt damit, ne, dann muss man aber irgendwie sich versuchen, dann auf was anderes zu konzentrieren und auch nicht so genau hinzuriechen.
Ja, und wie ist das mit anderen Notdürften? Also wenn man mal pinkeln muss, weil ihr seid ja manchmal dann schon auch viele Stunden unterwegs.
Ja,
eine Toilette wird es da wohl nicht geben.
Wir haben Pipiflaschen dabei für jeden ungefähr 1 Liter. Und dann haben wir da schon noch eine Reserveflasche, falls es doch mal mehr sein sollte. Aber für alles andere geht's nicht. Also das ist auch noch nie passiert. Und
aber häufig ist das so, dass das ist häufig bei den Frauen, den weiblichen Mitfahrern gewesen, dass die schon im Vorfeld nicht mehr viel trinken. Wir hatten mal eine Expedition mit griechischen Kollegen. Da haben wir die Inselwelt der Ägäis unter Wasser dokumentiert mit dem Tauchboot. Und da kamen wir an, Jürgen und ich damals zu zweit und Lutz kam, glaube ich, hinterher. Naja, wir haben aufgebaut und ich wurde dann irgendwann durch die potenziellen Mitfahrer, den weiblichen Mitfahrern mal zur Seite gezogen. Und die fragten dann alle, was ist denn, wenn ich jetzt mal pinkeln muss? Das war da so eins der größten Probleme. Und ich habe dann gesagt, ja, wir haben diese Pinkelflaschen groß genug und der Pilot den schaltet man dann aus so im Kopf und dann macht man in diese Flaschen. Und dann erzählten sie mir, dass sie so Dehydrierungstabletten sich extra besorgt hätten und sie sich so in der Art und Weise vorbereiten wollten für den Tauchgang. Da habe ich gedacht, das ist besser nicht. Ja. Dehydriert ins Tauchboot zu steigen, das könnte auch ein bisschen andere Folgen haben. Und vielleicht trinkt er dann dem Morgen mal nicht so viel Kaffee oder was auch immer. Ne? Aber irgendwie hat es immer funktioniert. Und die meisten haben nicht im Tauchboot gepinkelt. Obwohl ich immer gesagt habe, so um dann auch den Druck oder die Angst davor zu nehmen, dass man im engen Raum mit jemandem dann vielleicht das Bedürfnis entwickeln täte, habe ich immer gesagt, ja, wer kann denn schon von sich sagen, ich habe in 380 Meter Tiefe gepinkelt. Ja, so ist ja auch
gegen den Druck angepinkelt.
Ja. Genau, also das muss man ganz locker nehmen. Und Jürgen ist da ja auch dann immer sehr locker mit umgegangen.
Ich mache mich dann ganz klein und ich sage dann immer, ich bin gar nicht da.
Ja. Spannend. Ja, bevor wir jetzt in die nächste Kategorie wechseln, würde mich eine Sache noch total interessieren. Und zwar hat Uli Kunz, als er schon meinte, du musst wirklich unbedingt mal mit den beiden sprechen. Und dann hat er auch so gesagt, naja, also so Leute wie Shackleton oder Armstrong, das sind arme Leuchten im Vergleich zu Jürgen Schauer, der 2000 Mal in die Tiefsee aufgetaucht ist und jedes Mal neue Orte entdeckt hat. Seht ihr euch da selbst auch als, naja, schon irgendwie Pioniere, die in diese Liste gehören, Shackleton, Armstrong und so weiter?
Eher nicht. Also das ist dann schon eine ganz andere Kategorie.
Warum?
Naja, die sind damals unter ganz anderen Bedingungen aufgebrochen und heute ist ja die Technik eigentlich alles so weit voran, dass man einfach nicht mehr mit Holzschiffen losfährt oder so.
Naja, Armstrong ist auch nicht mehr mit dem Holzschiff zum Mond geflogen.
Ach so, das meinst du, ja gut.
Also, ne, das ist ja, im Grunde geht es ja darum, dass, so wie ist euer Selbstverständnis, klar, Shackleton, das war natürlich auch einfach extreme Entbehrungen, ja. Aber wenn man sich das mal so anschaut, Menschen, die in neue Regionen vorgedrungen sind, die vorher noch kein Mensch betreten hat, weil es einfach technisch nicht möglich war oder weil es so lebensfeindlich war, wie die Antarktis zum Beispiel, in diese Liste gehört ihr ja rein.
Also wir haben nie damit gerechnet, dass wir nicht wiederkommen. Ja, Shackleton damals sicherlich nicht ganz 100% sicher, ja. Dass sie, oder dass auf jeden Fall auch die Zeitspanne, wenn man sich das überlegt, die sind für Jahre aufgebrochen, wir sind für Wochen aufgebrochen. Und ja, wie Jürgen schon sagte, die Technik, die wir so in petto hatten, also einmal dieses Tauchboot, aber auch ein großes Schiff, was jederzeit zu Orten war. Wir sind ja zum Schluss eigentlich auch immer so getaucht, dass man wusste, wo wir waren.
Zum Schluss, also aber erinnere dich dran, am Anfang, da gab es auch eine Evolution der Technik.
Genau.
Da gab es noch keine Navigationssysteme in dem Sinne und da sind wir auch abgetaucht und keiner wusste so genau, wo wir waren.
Ja, ne, also das da in diesen 32 Jahren hat sich natürlich technisch auch einiges für uns verändert, was das dann nochmal voraussehbarer machte, den einzelnen Tauchgang oder da, wo wir unterwegs waren. Auch die Schiffe haben sich technisch ja deutlich verbessert oder verändert. Und die Pionierphase in unseren Anfängen, die so aussah, dass wir selber auf dem freien Markt Schiffe geschartert haben, die vielleicht jetzt nicht immer so 100% für ein Trägerschiff, für ein Tauchboot geeignet waren, ohne ein Unterwassernavigationssystem, mit dem man sozusagen die Position vom Tauchboot unter Wasser verfolgen konnte, zu haben, da sind wir ins Blaue sozusagen getaucht. Mhm. Also da ist schon eine gewisse Ungewissheit da gewesen. Trotzdem würde ich mich jetzt oder uns beide nicht in diese gleiche Kategorie einordnen.
Naja, wir sind schon in knifflige Situationen gekommen unter Wasser. Also ich glaube, dass Armstrong eventuell auch nicht sich sicher war, ob er wieder zurück auf die Erde kommt.
Ja klar, Armstrong weiß man nicht, was er so dachte, aber da war die Gefahr da. Aber, und das besprechen wir jetzt in der nächsten Kategorie, auch mit einem Tauchboot abzutauchen, birgt ja schon potenzielle Risiken.
Am Abgrund der Meere.
Sehr trauriges Beispiel davon hat man ja vor kurzem erlebt mit dem Unglück der Titan. Das ist ein Tauchboot der Firma OceanGate gewesen, die damit zum 3800 Meter tiefen Wrack der Titanic abtauchen wollten. Und irgendwann ist dann der Kontakt abgerissen und mittlerweile weiß man, 5 Personen sind darin verstorben. Könnt ihr mal zusammenfassen, was genau dann dort passiert ist? Wisst ihr das? Habt ihr das irgendwie aus Medienberichten mitbekommen?
Mit Sicherheit. Wir haben dieses Unglück schon verfolgt. Auch dem Moment, wo kein Kontakt mehr zustande kam, da fragte man sich auch, wie kann sowas passieren? Weil wir uns dann ja auch irgendwie das nachvollziehen wollen, die Situation. Und dass praktisch der Kontakt also der Funkkontakt, der Sprechkontakt und die Navigation abbricht, gleichzeitig, das ist schon sehr ungewöhnlich. Und das kann schon zu einem ziemlich tragischen Unfall hindeuten. Wenn man damals auch noch die Mikrofonaufnahmen abgehört hätte, dass zur gleichen Zeit, als dieser Kontakt verloren ging, ein Knall unter Wasser zu hören war, dann hätte man sich schon gleich vorstellen können, dass dieses Boot implodiert ist.
Also die Hydrofone, die Navy normalerweise in der Region häufig auch im Wasser hat. Man hat ja da zu dem Zeitpunkt damals auch was gehört. Ne? Ein Knall, den eine Implosion durchaus verursachen kann. Also wenn man zu der Zeit sozusagen alles zusammengepackt hätte, was man an Informationen hatte, dann konnte man eigentlich schon genau sagen, wir haben beide von Anfang an gesagt, das Tauchboot ist wahrscheinlich implodiert.
Implodiert, für alle, die das Wort jetzt nicht so kennen, also explodiert kennt man, etwas dehnt sich nach außen aus und fliegt in alle Richtungen, implodiert. Der Druck von außen ist so groß, dass es in sich zusammenstürzt.
Schlagartig, ja.
Ja. Ja, genau. Und die Firma Ocean Gate, die war in der Gemeinschaft der Tauchbootbetreiber immer so ein bisschen als schwarzes Schaf schon bekannt. Wir haben nämlich, es gibt so eine Gruppe von Tauchbootbetreibern, die sich auch regelmäßig austauschen und natürlich auch einige an Klassifikationsgesellschaften, die Regeln für den Bau von Tauchbooten aufstellen, die dann auch regelmäßig die technische Sicherheit prüfen und den Stand. Und die Firma Ocean Gate hat sich leider nicht 100% an diese Regeln gehalten, hat Materialien verwandt, die eigentlich nicht so geeignet sind für den Bau eines Druckkörpers, vor allem nicht für die Tiefen. Und von daher war von Anfang an immer so eine sehr große Skepsis. Also wir haben als Tauchbootbetreibergemeinschaft immer so ein bisschen im Hintergrund gehabt, wenn mit denen was passiert, das ist sehr, sehr tragisch, ist zum größten Teil leider selbst verschuldet und wirft ein nicht gutes Licht auf alle Tauchbootbetreiber, weil leider ist das so beim Menschen, der projiziert das ja dann gern auf die Sicherheit auch anderer Fahrzeuge, die da unterwegs sind in diesen Tiefen. Und deswegen war das für uns, also als das die ersten Nachrichten darüber kamen, war natürlich erst ein Schock da, aber wir haben uns auch geärgert, dass es passiert ist. Ja. Es hätte verhindert werden können oder hätte gar nicht erst stattfinden sollen.
Fandet ihr das so bedenklich, dass ihr niemals mit diesem Boot abgetaucht wärt?
Auf jeden Fall. Wir hatten nämlich schon in den 90er Jahren, damals wollten wir ja auch ein neues Boot bauen, mal eine Kugel. Und da hatten wir auch angedacht, den Druckkörper aus Kohlefaser herzustellen. Weil Kohlefaser ist insofern schon ein sehr stabiles Material. Und sehr leicht, weil man ja praktisch mit der Zunahme des Wasserdruckes auch die Wandstärke des Tauchbootes erhöhen muss. Und bei Stahl oder Metallen wird das Ding natürlich unheimlich schwer und ist sehr schwer zu handeln. Und bei Kohlefasern wäre das schon ein sehr tolles Material. Die Idee war gar nicht so schlecht, aber dann wurden wir eines Besseren belehrt und sind mit der Idee an den germanischen Lloyd, die ja praktisch der TÜV für solche Unterwasserfahrzeuge ist. Und die sagten, Leute, macht euch da nichts vor. Mit diesem Material können wir das Boot nicht abnehmen, weil das ist nicht zu berechnen. Das ist praktisch ein Kohlefaserfaden, der ist gewickelt, eingebettet in einen Kleber. Und es kommt auf die Art und Weise der Wicklung an, wie dicht die Faden Dinge aneinander sitzen, wie viel Lunker da drin sind, also Lufteinschlüsse und so weiter. Und das lässt sich alles nicht rekonstruieren, wie dieses Material hergestellt worden ist. Und wir können das nicht berechnen. Wir können das nicht zuverlässig berechnen und deswegen wird das nicht zugelassen.
Ja, und die Fasern, die brechen sozusagen im Laufe der Zeit immer wieder bei Belastung, fangen die an, die einzelnen Fasern tatsächlich dem Druck nachzugeben und zu brechen. Das sind so Mikrorisse, die dann sozusagen entstehen. Ah, und
also
sowas
das heißt,
man
das
natürlich
verschleißt auf Dauer.
Genau.
Also auch die Titan ist ja schon zur Titanic abgetaucht.
Genau.
Und nicht im ersten Tauchgang, sondern fragt man sich ja auch, wie kann es denn sein, wenn es bisher gut gegangen ist, dass es genau dann schief geht.
Ja, aber hier ist dieser Kohlefaden, der ist zwar unheimlich stabil im Zug. Also man hat heutzutage ja auch bei der Feuerwehr gibt es Druckflaschen, die sind aus Kohlefasermaterial und zwar da ist der Faden auf Zug belastet und da ist er unheimlich stabil. Aber hier, da sind Scherkräfte am Werk und das kann dieser Faden überhaupt nicht ab, dieses Material. Und das wurde ja auch gesagt, dass die ersten Tauchgänge, dass da Knackgeräusche gehört worden sind beim Abtauchen von dieser Titan. Das ging dann so ähnlich wie, das ist jedes Mal reißt da ein Faden oder wird der abgeschert. das Material ist dann geschwächt und dann irgendwann nach so und so viel Tauchgängen versagt das Material.
Kann man irgendwie sich vorstellen, wie die Insassen das erlebt haben? Weil das ist natürlich so ein schrecklicher Gedanke, den man hat, irgendwie da in der Tiefsee auf einmal implodiert das Boot, da passiert irgendwas. Und man fragt sich natürlich, wie haben sie diesen Moment erlebt?
Also bei der Tiefe, es sind ja ungefähr 3000 Meter, vielleicht sogar tiefer gewesen. Man hat das ja dann hinterher auch dort die Trümmerteile gefunden. Da ist der Druck so riesig, so gigantisch, wenn man sich vorstellt, was das für eine Wassersäule ist, die dann auf diesem schon geschwächten Druckkörper lastet. Das sind Millisekunden, in dem das implodiert. Also im Prinzip alles ins Zentrum zusammenfliegt. Und da bleibt nicht viel übrig von den Lebewesen oder den Menschen, die in dem Druckkörper dann gesessen haben. Die werden das vielleicht wird es vorher noch ein bisschen geknackt haben.
Ja, glaube ich nicht. Es geht schlagartig. Ich kenne eine Aufnahme, eine Highspeed-Aufnahme von einem Tauchbootmodell, was absichtlich implodiert worden ist, von einem Modell. Das wurden mit 1000 Bilder pro Sekunde gefilmt und der eigentliche Implodiervorgang war nur auf 2 Bildern zu erkennen. Das heißt also, in 2000stel Sekunde ist das Ding platt, also praktisch implodiert. Und die menschliche Reaktionsfähigkeit ist 200stel Sekunde. Also die haben davon überhaupt nichts mitgekriegt.
Okay.
Das geht so schlagartig, dass das menschliche Gehirn das gar nicht mehr erfasst.
Also man kann sich das vielleicht, um den Schrecken aus diesem Szenario zu nehmen, so vorstellen, die sind in Vorfreude abgetaucht, dass das Wrack der Titanic zu sehen und zu dokumentieren, zu besuchen.
Und bevor sie es mitkriegen konnten, genau, war das Leben vorbei.
Ja, ne, vielleicht ja. Haben sie, also das wünsche ich vielleicht den fünf noch, ne? Oder das wünsche ich denen noch, dass sie das Wrack vielleicht sogar noch gesehen haben und dann ist es passiert. Aber
die waren ja noch im Freiwasser.
Ja, wahrscheinlich waren sie noch im Freiwasser.
Die waren 800 Meter über dem Meeresboden und da ist das Ding implodiert.
Ja, gut, aber dann voller Vorfreude.
Ja, es ist natürlich wirklich, wirklich tragisch und schrecklich, aber vielen Dank, dass ihr da geholfen habt, diese Situation mal so ein bisschen einzuordnen, vor allem mit der Expertise, die ihr gesammelt habt. Ihr habt ja am Anfang schon erklärt, wie die Jago genau aussieht. Könnt ihr mal vorstellen, welche Sicherheitsmaßnahmen ihr eigentlich habt, wenn irgendwas mal schief laufen sollte?
Also grundsätzlich ist erstmal, die Sicherheitsvorschriften sind ja vorgegeben vom germanischen Lloyd. Der heißt heute nicht mehr so, der heißt DNV, ne? Genau. Das ist der TÜV für solche Fahrzeuge und die schreiben vor, dass ein sogenannten Deadman-System installieren muss. Das heißt, alle 10 Minuten geht ein Signal an, ähnlich wie bei der Bundesbahn auch. Ich glaube, die Intervallzeit ist noch kürzer. Bei uns ist es 10 Minuten, da ertönt ein Signal und dieses Signal muss innerhalb von 30 Sekunden quittiert werden. Falls das nicht passiert, löst sich eine 60 Kilo schwere Ballastplatte vom Kiel des Bootes und das Boot taucht automatisch an die Oberfläche.
Weil es eben deutlich leichter wird, ruckartig.
Ja. Mhm. Genau. Weil falls irgendwas nicht stimmt mit der Sauerstoffversorgung oder das.
Oder du bei durch zufällig, den Geruch eines kotzenden Passagiers in Ohnmacht gefallen bist oder sowas, dann würde das auf jeden Fall spätestens
dann auslösen, ja.
Ja, auslösen, okay.
Und dann hat man praktisch das Tauchboot an der Oberfläche und kann die Passagiere dann auch retten da drin.
Ja, ja.
Oder es brennt mal an Bord. Das ist natürlich auch eine Sache, als wir das Boot bauten, wurde unheimlich viel Zeit verwendet, Probleme, die auftreten hätten können, durchzudiskutieren oder auch die ganzen gefährlichen Situationen nochmal durchzuleuchten. Und da haben wir ziemlich viel mit diskutiert, auch mit dem germanischen Lloyd damals. Aber die grundsätzlichen Sicherheitsvorschriften sind eingehalten. Wir haben Kälteschutz an Bord, falls man da drin mal übernachten muss, Anzüge. Wir haben genügend Trinkwasser für 96 Stunden, also 4 Tage Überlebenszeit. Dann diese Filter für den CO2-Absorber, die sind natürlich auch wichtig, dass die Luft reingehalten wird im Boot. Und natürlich den Sauerstoffvorrat, der ist eigentlich für 7 Tage ausgelegt beim Jago. Das lag jetzt daran, dass wir praktisch die gleiche Größe von Druckflaschen installieren wollten, wie die Druckluft war, dass kein Schwerpunktveränderung stattfinden sollte, wegen der kleineren Flasche.
Also das sind die Überlebensmittel, die wir sozusagen noch im Tauchboot haben. Und außer dem Abwurf der Ballastplatte haben wir noch die Möglichkeit, eine Notboje aus dem Inneren des Tauchbootes ausgelöst, aber die Notboje natürlich außen auf dem Tauchboot oben am Druckkörper befestigt, auf der dann auch eine sehr lange Leine war. Und diese Boje wäre im Fall einer Havarie am Meeresboden eine Markierung der Position des Bootes an der Wasseroberfläche. Wenn die Boje dann hochkommt, sich abgespult hat und bis zur Oberfläche hochsteigt, und dann hätte man sozusagen über diese Leine der Notboje dann das Tauchboot auch mit zusätzlicher Kraft hochziehen können. Und das ist die Möglichkeit über die Rettungsboje. Aber wenn man sich mal ein Bild vom Jago so vor Augen führt, es gibt zwei sehr große röhrenförmige Tanks oben an der Oberfläche. Das sind die Tauchzellen. Die sind eigentlich nur dazu da, um das Tauchboot an der Oberfläche zu stabilisieren, sind vor dem Abtauchen mit Luft gefüllt und die werden an der Oberfläche geflutet. Und damit sinkt das Boot so knapp bis zu Lukenmitte unter die Wasseroberfläche. Aber das bedingt noch nicht die eigentliche Auf- und Abbewegung des Bootes vertikal, sondern die sind tatsächlich nur zur Stabilisierung. Aber die sind so groß, die fassen zusammen 720 Liter, also fast 800 Liter. Wenn man die mit Pressluft unter Wasser anbläst, dann generiert man einen unglaublichen Auftrieb dadurch. Und da muss man schon gewaltig irgendwo festhängen. Also ein Schreckensszenario will ich jetzt nicht unbedingt an die Wand, aber man hängt in einem großen Fischernetz oder so. Das sind so Strukturen, die man unter Wasser als Tauchbootoperierer oder Betreiber wirklich meiden muss. Die kämen dann eventuell auch dann als Ganzes mit hoch. Also diese Generation von einem so gewaltigen Auftrieb ist nochmal eine Sicherheitskomponente, ein Sicherheitsfaktor, der einen da ja auch.
Genau, eigentlich sind die Tauchzellen zu groß, überdimensioniert, aber ich finde, das war immer ein gutes Ass im Ärmel zu haben, um praktisch auch auf Maximaltauchtiefe zusammen mit der Regelzelle wäre das praktisch 800 Kilo Auftrieb gewesen, und das gibt einem schon ein sehr gutes Gefühl.
Das ist aber nur bei Tauchgängen, die nicht allzu tief gehen, wirklich eine Option, oder? Weil je tiefer man kommt, desto höher wird der Druck, und irgendwann reicht es ja gar nicht mehr aus, da was reinpusten. Könnt ihr das nochmal erklären? Also ich habe es verstanden, ich merke gerade, mir fällt schwer, es gut zu erklären, aber das wäre ja zum Beispiel für die Titan überhaupt kein sinnvolles Mittel gewesen.
Nein, also die Titan in der Tiefe kann man nicht mehr mit Luft arbeiten, da geht natürlich gar nichts mehr. Man hat jetzt hier Standarddrucke von 200 oder 300 Bar Flaschen. Das ist schon, für uns ist das schon relativ viel, da sind schon einige Kubikmeter drin in so einer Flasche. Aber wenn man sich vorstellt, dass der Umgebungsdruck, da wo die Titanic liegt, schon 380 Bar sind, was will man denn dann noch an Luft
das heißt, freisetzen? Genau, das heißt, wenn man eine Taucherflasche komplett vollpresst mit Luft.
Mit 300 Bar.
Und genau, und man macht die hier auf, dann fliegt die einem ja weg.
Ja.
So, aber wenn man die da unten aufmachen würde, dann würde die voll laufen.
Würde Wasser eindringen.
Genau, weil da so wenig Druck drauf ist im Vergleich zum Umfeld.
So ist es.
Genau, und deswegen macht das nur Sinn, bei euch, die eher maximal 400 Meter tief taucht, da ist noch genug Druck auf der Druckflasche, dass Luft rausgeht und diese Luft, die dann rausgeht, natürlich Auftrieb erzeugt.
Ganz genau. Also ich würde mal sagen, bis 1000 Meter kann man noch bequem mit Luft arbeiten, und alles, was über 1000 Meter ist, wird es dann schwierig. Dann kommt immer weniger Luft aus einer Flasche raus, und dann hat man natürlich dann immer weniger Auftriebskapazität.
Ja, so, und was mich jetzt natürlich mal interessiert, in über 2000 Tauchgängen, da muss doch auch mal irgendwie was schiefgelaufen sein. Da seid doch auch ihr vielleicht mal in Situationen gekommen, wo man sagt so, oha, wie gehen wir jetzt damit um?
Ich sag immer, das ist wie beim Autofahren. Wenn einer viel Auto fährt, man kommt auch dann immer wieder mal in eine knifflige Situation, wo man denkt, okay, mal wieder Glück gehabt. Oder man hat sogar einen Unfall gehabt, kann natürlich auch passieren. Aber einen Unfall hatten wir bisher noch nie. Nur diese knifflige Situation, wo man denkt, gut gegangen.
Ja, dann nimm uns doch mal mit.
Ja, dann kann ich sagen, wir sind zum Beispiel bei den Komoren, wo wir dann jede Höhle abgefahren sind. und die Quastenflosser kontrolliert haben. Das war immer unsere tägliche Routine. Wir sind ungefähr so 8 Kilometer weit einen Küstenstreifen entlang gefahren und haben dort insgesamt 5 oder 6 Höhlen kontrolliert, um die Tiere dort zu dokumentieren.
Also die sitzen tagsüber in diesen Lavahöhlen und das ist relativ junges Gestein.
Genau, relativ junges Gestein. Und da gibt es auch ein Gebiet, das ist relativ stark bröselig. Und dann fahren wir, um noch besser in die Höhle reinzugehen, eigentlich immer bis zum Anschlag mit unseren Tauchzellen an diese Felsen ran. Und dann nehme ich praktisch so einen Referenzpunkt und kann mich dann da so ein bisschen festklammern. Und dann kann ich das Boot sehr gut, weil wir das Boot dann schon mal drehen, um auch in die Höhle ganz komplett auszuleuchten. Und dabei ist es mal zum Felssturz gekommen. Und da hatten wir mal, hat es mal ganz kräftig gerumpelt. Und dann sind uns da Felsen vorne auf das Tauchboot geknallt. Und das Boot, dadurch, dass das hier 45 Grad runterging unter uns, ist dann den Hang runtergehoppelt.
Und dann, einfach von den Steinen von vor sich hergetragen. Gewicht,
ja. Wo man erstmal gar nicht so weiß, wie, was ist denn jetzt überhaupt aufs Tauchboot gefallen, wo man dann sich erstmal orientieren muss, was da passiert ist. Du kriegst natürlich erstmal einen Riesenschreck, weil es auch wieder geknallt hat.
Also die Steine, die lagen oben auf der Gräting. Wir haben
auf der Gräting, genau, dem Lammbügel, das war nicht abzuschütteln. Das ist ein Punkt, eine Stelle gewesen, wo man die Steine, man kann das Boot auch nicht umdrehen oder abschütteln oder so, die bleiben da drauf liegen.
Also die Gräting ist so eine Plattform, auf der man stehen kann, links und rechts des Einstiegsdoms. Und da überwiegend lagen die drauf.
Ja, aber vorne ja auch, dieser Lammbügel, da geht es noch so ein bisschen in so eine Kuhle rein.
Ja.
Und da genau da lagen die drin. Mhm. Also ein ziemlich großer. Ich habe dann von oben und dann habe ich natürlich erstmal angeblasen, um den Abtrieb zu stoppen. Und dann haben wir uns dann stabilisiert am Hang und dann musste ich erstmal gucken, oben mit einer Taschenlampe aus dem Fenster raus und dann sah ich schon die Felsen vor mir auf dem Boot liegen und ich wusste aber, dass wir den Abtrieb gestoppt hatten und ich war dann praktisch schon mal wieder beruhigt, dass ich sicher auch war, dass man damit nach oben kommt und dann konnten wir noch ein bisschen diskutieren, was wir jetzt machen und dann war natürlich klar, wir müssen jetzt auftauchen. Und dann habe ich vorsichtig die Tauchzellen weiter angeblasen und dann kam tatsächlich der Moment, wo das Boot abhebt und dann mitsamt dieser zusätzlichen Last sind wir dann aufgetaucht. Man muss natürlich dann auf dem Weg nach oben aufpassen, weil sich die Luft in den Zellen, in den Tanks ausdehnt, weil der Druck dann nachlässt. Und dann muss man immer peu à peu Luft ablassen, sonst würde man unheimlich ins Schießen kommen und dann wäre dieser Aufstieg ziemlich unkontrolliert.
Dann hätte das Lavagestein direkt ins All geschossen.
Ja, dann hätten wir dann gleich einen Satelliten in der Umlaufbahn gehabt.
Also so Herausforderungen oder Situationen, die vielleicht ein bisschen brenzlig werden können, ist einmal unter Wasser. Das sind ja solche Sachen, Stein, was sich lösen kann aus senkrechten Wänden, eben auch Strömungen, wenn plötzlich Strömungen auftreten, die ein sehr kontrolliertes Manövrieren ein bisschen schwierig machen und das Boot erfassen. Das hatten wir nicht häufig, aber wir hatten...
Indonesien hatten wir es oft.
Ja, manchmal sogenannte Unterwasserstürme. Das ist dann auch nicht so angenehm. Und wenn man da nicht mehr so exakt navigieren kann, und nicht genau weiß, wenn man jetzt zum Beispiel an der Wand hängt, du willst nicht unbedingt mit dieser Felswand da kollidieren oder in anderen Gegenden vielleicht viel Fischerei unterwegs war und wir kennen alle diese Bilder von verlorenen Fischernetzen, Geisternetzen oder Leinen. Da kann man sich ja dann auch, wenn man da unkontrolliert reindriftet oder geschoben wird durch die Strömung, auch durchaus mal drin verheddern, ne? Schlechte Sicht ist auch so ein Faktor. Und wenn ich schlechte Sicht unter Wasser habe, Sediment kann aufgewirbelt werden, auch am Meeresboden, dann sehe ich auch nicht immer unbedingt, wo ich reinfahre. Das ist so wie, als wenn ich im Auto sitze und ich fahre im Nebel. Das sind so Situationen, die muss ich mit sehr großer Vorsicht, Vorausschau erfassen. Die andere Situation ist, dass wir ja oberflächengebunden operieren. Also wir haben meistens ein Oberflächenschiff gehabt, was das Tauchboot dahin fuhr, wo wir abtauchen wollten, von dem es dann auch ins Wasser gelassen wurde. Und dieses Zusammenspiel mit, wir steigen an Bord ein, das Tauchboot wird also sozusagen bemannt zu Wasser gelassen. Da steht ein sogenannter Hakenmann, haben wir den immer genannt, ein Schwimmer oben drauf im Neoprenanzug, der den Kranhaken dann aushängt und die Seitenleinen ausklingt und dann mit dem Schlauchboot verbindet. Wir haben immer ein Schlauchboot auch für den Fall im Wasser. Da ist also sozusagen eine Schleppleine zwischen dem Tauchboot und dem Schlauchboot. Und das Schlauchboot muss dann, sobald das Tauchboot vom Kran gelöst war, anziehen und das Tauchboot von der Bordwand wegziehen. Das spielt sich ja alles relativ nah an der Bordwand ab, dass man da nicht kollidiert. Und diese Teamarbeit, die hat einerseits sehr viel Spaß immer gemacht, weil wenn man gut aufeinander eingespielt war, dann klappte das wie am Schnürchen, das rein und raus vom Tauchboot wieder an Deck holen. Aber das war natürlich auch den Umweltbedingungen sehr ausgesetzt, ne? Also wenn dann zwischendurch mal während eines Tauchgangs das Wetter umschlug, die Wellen höher wurden oder die Dünung, dann war das schon auch knifflig. Also da sind so Momente, wo das ist dann nicht gefährlich, weil mit dem Tauchboot kann letztendlich nichts passieren, es sei denn, man gerät unter ein Schiff und dann vielleicht in den Propeller, aber da kriegt man dann eine Beule oder so, ne? Aber das sind trotzdem so Situationen, oh, da ist man angespannt und es ist nicht so toll, das muss man jetzt nicht unbedingt haben. Also das sind diese kniffligen Situationen an der Wasseroberfläche. Und wenn man jetzt sich so umhört in dieser Tauchbootbetreibergemeinschaft, die meisten Unfälle passieren tatsächlich an der Oberfläche. Mhm. Also Unfall, definiert man Unfall? Zwischenfälle, die vielleicht zu einer Beschädigung führen.
Ja. Und ihr habt vorhin auch diese Geisternetze und Fischerleinen angeschwommen. Da seid ihr da mal welchen unangenehm begegnet?
Ja. Da gab es natürlich auch Gebiete, zum Beispiel im Mittelmeer, sehr viel Fischereiaktivitäten vor diesen Küstenstädten und so weiter, auch ziemlich lange Fischereiaktivität. Und da hatten wir praktisch in 100 Meter Tiefe so eine Abbruchkante. Und da sind wir mal an dieser Abbruchkante entlang geschwommen und dann haben wir fast, also jede Minute ungefähr Tauchfahrt, immer wieder Leinen entdeckt, die so nach unten hingen. Und diese Leinen, die dann praktisch an der Wand runterhängen, die hängen dann da wie Lianen und die hängen dann teilweise auch im Freiwasser rum. Und wir sind dann auch einmal das war Menorca oder Mallorca? Wo sind wir da getaucht?
Das war Cap de Creus, ne?
Ach, nee. Wo man in der Leine hing. Naja, jedenfalls unterhalb einer steilen Wand. Das war 380 Meter Tiefe und dann sind wir an dieser Wand unten am Boden, am Fuß dieser Wand entlang getaucht. Und das ist da, wo diese Leinen dann irgendwie, ja, ich bin vorher auch schon mal in diese Leine geraten, das, was oberhalb des Fensters auftaucht, was man so gar nicht so sieht beim Fahren, das bleibt dann plötzlich oben irgendwo in der Struktur hängen. Und dann merkst du, du kannst jetzt hier nicht mehr weiterfahren, du wirst durch irgendwas abgebremst. Und lässt man sich einfach wieder nach hinten fallen oder gibt rückwärts und dann ist man wieder frei. Normalerweise ist das Boot so gebaut, dass sich nirgendwo eine Leine einfädeln kann. Da haben wir dann schon drauf geachtet, dass das sehr abweisend alles gebaut worden ist. Bis auf einmal, da sind wir tatsächlich in so eine Leine geraten und die hat sich zwischen einen Spalt gesetzt, einen ganz engen Spalt zwischen dem Hydrofon und der Auflage vom Dom. Das ist so ein Gummipuffer gewesen. Und ich konnte es erst gar nicht glauben. Ich habe erst gedacht, was ist das denn? Und bin durch Rückwärtsfahren nicht mehr davon freigekommen und sah dann oben, wir hängen irgendwo fest. Und natürlich sagt man erstmal noch nichts und man versucht erstmal mit eigener Kraft da irgendwo rauszukommen.
Also der Oberfläche sagt man in dem Fall erstmal nichts. Die Oberfläche ist dann
also,
sozusagen.
Also Karin dachte noch, alles ist in Ordnung.
Ja,
aber Karin hat es gemerkt, weil der Punkt, an dem wir, unser Navigationspunkt, der wurde immer irgendwie schwarzer und größer und so, weil ich immer wieder versucht habe, vorwärts, rückwärts, links, rechts, hoch, runter zu fahren und habe versucht, so irgendwie frei zu kommen.
Also diese Punkte, damit meint der Jürgen die Unterwasserposition des Tauchbootes, die ich auf einem Monitor vor mir habe, ne? Dieses Navigations- und Positionierungssystem sagt mir ja immer genau, wo das Tauchboot unter Wasser ist. Und normalerweise ist das so, wir kommunizieren zwar nicht viel, ne, weil das ist ja auch immer ein bisschen störend, ist auch nicht der Sinn der Sache, man taucht ab, um übers Unterwassertelefon ständig zu reden. Aber wenn man irgendwo anhält für längere Zeit, um eine Probe zu nehmen oder etwas sehr detailliert zu dokumentieren, dann haben wir das immer vorher kommuniziert. Ne? So, wir stoppen hier auf, bleiben hier eine Weile. Dann wusste ich Bescheid, okay, ne, die Position verändert sich für eine Weile nicht. Aber wenn man jetzt irgendwo festhängt in so einer Nylonleine, Fischerleine, die werden da als Longlines benutzt und gehen da eben auch mal gern verloren, dann ist das auffällig, wenn ich vorher keine Info bekommen habe. Und ich habe mir das dann angesehen. Ich dachte dann schon so, da ist was nicht in Ordnung. Und dann hat irgendwann Jürgen in sehr ruhiger Stimme übers Unterwassertelefon durchgegeben, wir haben hier gerade ein kleineres Problem. Oder nee, ich glaube, ich habe sogar angefragt. Ich habe gerufen, Jago, Jago, alles in Ordnung.
Das ist dann meistens
so eine kleine Vorahnung. Und Jürgen hat dann so in seiner ruhigen Art gesagt, ja, wir haben hier gerade ein Problem, wir haben hier gerade so eine Leine. Dann konnte ich mir das dann schon vorstellen, weil die Leinen hatte ich vorher selber auch schon gesehen.
Allerdings muss ich dazu sagen, das war für mich eigentlich eine Situation, die ich mir eigentlich immer mal wieder gewünscht habe. Weil diese Diskussion über in Leinen festhängen bleiben, und habe ich mir immer gedacht, ja, dann blase ich doch mein großes Volumen an Auftriebskörpern an, die Tauchzellen. Und damit kann ich fast 800 Kilo Auftrieb erzeugen. Und da muss doch jede Leine rausreißen. Das ist doch alles gar kein Problem.
Und naja, dann, bei so einer langen Leine, wo was weiß ich, wie viele Kilometer Fische dranhängen, da sind ja 800 Kilo eigentlich fast nichts.
Eben.
Also man weiß ja in dem Moment nicht, wie lang die Leine ist, ne? Und wie alt die Leine ist.
Also erstmal hast du dich gefreut, ich kann es jetzt aufblasen, dann fliegt ja alles in Fetzen.
Nee, das habe ich mir erstmal noch erspart. Also ich habe dann nochmal gecheckt. Ich sah praktisch, die Leine ging rechts von mir, war die Wand. Wir guckten irgendwie in eine Richtung, rechts von mir ging die Leine hoch. Und links von mir hing eine Boje im Freiwasser. Das konnte ich sehen. Die Boje war bewachsen mit irgendwelchen Polypengeschichten. Aber von da aus musste ja alleine dann auch noch wahrscheinlich zu einem Grundgewicht gegangen sein oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls machte die Leine immer vor meinen Augen so ein V. Das war so ein V-Form. Wenn ich mich absinken lassen, dann habe ich die Leine so nach unten gezogen. Und dann bildete sich da ein V. Aber dann kam ich irgendwann drauf, jetzt muss ich reagieren und jetzt kann ich endlich mal probieren, ob es geht. Das kann man nämlich nicht trainieren, sowas. Man kann das nicht trainieren.
Und da, also da bist du wirklich dann komplett ruhig und hast dich eher innerlich so ein bisschen gefreut und gedacht, ach, ja, schön.
Ich hatte auch einen sehr ruhigen Passagier an Bord. Das war auch ein Taucher, wir haben dann praktisch das Problem gemeinsam diskutiert und ich habe ihm genau erklärt, was ich jetzt mache oder was ich da oben gesehen habe und wir hängen da in der Leine und der hat auch völlig die Ruhe bewahrt und ist auch nicht irgendwie ausgeflippt oder in Panik geraten. Und dann habe ich die Tauchzellen angeblasen, einfach mal ein paar Sekunden so, und das ist natürlich mit diesem Hochdruck schon eine gewaltige Menge. Ich kann natürlich nicht sagen, wie viel Luft da jetzt reingegangen sind. Und dann sieht man auf dem Tiefenmesser, ja, wir steigen, wir steigen, wir steigen, wir steigen, wir steigen, wir steigen. Bis dann irgendwann die Steiggeschwindigkeit nachlässt und dann irgendwann hängt man wieder drin. Dann hängt man wieder drin in der Leine, aber man hört die Spannung der Leine am Boot, weil die Leine sich um das Boot gelegt hat und man hört so ein Also die Leine war ziemlich stark unter Spannung. Und dann habe ich nochmal angeblasen. Nochmal so 3, 4 oder 5 Sekunden. Und dann ging es wieder aufwärts, 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 aufwärts. Und dann wurde es wieder langsamer. Und während es langsamer wurde, gab es plötzlich einen Ruck. Und dann muss die Leine irgendwo gerissen sein. Und wir sind dann aufgestiegen. Und das ist wieder der Moment, wo man dann schon wieder alle Schleusen öffnen muss, um die Luft loszuwerden, damit man nicht so stark ins Schießen kam. Gott sei Dank war das jetzt ein bisschen tiefer und man hatte genug Zeit, um den Tauchgang wieder zu kontrollieren. Und irgendwie in 100 Meter Tiefe hatte ich das Boot dann wieder so, dass es dann wieder ganz normal auftauchte. Und wir sind dann an der Oberfläche angekommen und da hing ein ganzer Tross von, das waren ein paar hundert Meter Leine, die dann unten runterhängen und die hatten wir dann später aufs Schiff rübergezogen und das war ein Riesenberg von Leine. Das war so eine 5 mm oder 6 mm lang dicke Nylonleine und dann habe ich das natürlich gleich recherchiert und die haben eine Zugfestigkeit von 500 Kilo. Also mit 500 Kilo hätte ich die dann zerreißen können. Allerdings war die nicht mehr so neu, die war schon ziemlich alt und bewachsen. Und insofern hat die sicherlich an Zugfestigkeit eingebüßt.
Aber bei allen Mitreisenden auf der Fahrt, vor allem dem spanischen Kollegenteam, war die Erleichterung natürlich dann groß, als das Tauchboot wieder an der Oberfläche war. Es war eher so, dass ich die Kollegen im Hintergrund ein bisschen beruhigen musste und gesagt haben, also ich glaube schon, dass der Junge das in den Griff kriegt. Und auf dem Unterwassernavigationssystem sieht man dann ja irgendwann, der Punkt wird nicht immer dicker auf der einen Stelle, ja, sondern die Strömung beim Auftauchen sieht man das häufig auf dem System, dass das eben nicht senkrecht nach oben geht, sondern durch die Strömung in der Wassersäule sich ein bisschen verdriftet. Weil während Jürgen mit dem Luftablassen beschäftigt war, hat er natürlich keine Zeit gehabt, das nach oben durchzugeben. Aber wichtig für dieses Ablassen der Luft war natürlich dann auch geregelt an die Oberfläche zu kommen. Weil wenn man da irgendwo auftaucht und das Mutterschiff ist vielleicht gerade zu nah dran oder so, will man ja dann auch nicht. Ne? Also das lief alles ganz prima. Und die Leine wurde dann begutachtet und die Boje, die da mit hochkam, das war ein Fundstück. Da waren riesig große Steinkorallen, Becherkorallen, das sind so Solitärkorallen, die in der Tiefe wachsen, drauf. Und ich weiß, dass die als Probe abgemacht worden sind von dieser Boje. Anhand dieser Korallen kann man dann auch das Alter bestimmen. Das Ergebnis haben wir dann nicht mehr mitgeteilt bekommen, aber die waren wirklich becherförmig. Also die waren riesig. Die muss da schon sehr, sehr lange gehangen haben. Und dieser Anblick dieser Boje mit diesen wunderschönen Korallen, da siehst du, wie wir beide eigentlich ticken. Der Schreck, der war da sofort vergessen und wir waren so fasziniert von diesen Korallen, die da mit drauf kamen.
Ich weiß noch, der Toni wollte doch die Leine durchschneiden, als wir auftauchten und dann wieder versenken. Und dann habe ich noch über Funk euch gesagt, der Toni soll die Leine nicht durchschneiden und nicht wieder ins Wasser werfen, sondern da hängt noch die Boje dran, da sind Korallen dran, genau.
Ja, so viel zu unserer Begeisterungsfähigkeit, was die Unterwasserwelt betrifft. Es ist schwierig, manchmal in den Bann zu kriegen.
Ja, absolut. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ihr seid so begeistert, es ist schwierig, in den Bann zu kriegen. Und trotzdem steht die Jago jetzt nicht mehr einsatzbereit auf dem Rumpf eines Schiffes und wartet auf die nächste Tauchfahrt, sondern auf dem Weg hierher sind wir gerade noch mal am Geomar vorbeigefahren und Jürgen sagte, guck da drin, da steht sie. Und im Foyer, es wird gerade noch neu gebaut, dieses Gebäude, und man sah einfach nur einen großen verhangenen Klotz dort stehen, unter dem sich die Jago befand. Was aber unmissverständlich deutlich macht, sie ist nicht mehr im Einsatz.
Ja, das.
Und vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie es zu dem Ende dieser Ära kam.
Ja, nach 32 Jahren haben wir tatsächlich das Tauchboot eingestellt, nach über 1400 Tauchgängen weltweit und mehr als 70 Expeditionen. Und das Ende haben wir uns vielleicht auch so, wie es dann passiert ist, Ende in Anführungsstrichen, die Außerdienststellung, nicht ganz so vorgestellt. Wir haben, als wir ans Geomar kamen, wir haben in Bayern ja angefangen, in diesem Institut für Verhaltensphysiologie, dort, wo wir den Jago auch gebaut haben, sind dann in der Mitte von diesen 32 Jahren nochmal nach Kiel umgezogen, ans Geomar, Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Und haben weitere 16 Jahre lang ganz tolle Projekte und Ausfahrten mit dem Tauchboot dort gemacht. Und irgendwann war ja dann klar, wir werden alle nicht jünger, Jürgen wird irgendwann in Rente gehen. Und wir haben viele Jahre lang diese Expeditionen und den Einsatz des Tauchboots zu zweit gemacht. Und haben uns dann immer mal auch einen Mitarbeiter gewünscht. Und wir haben auch dann irgendwann einen gefunden und durften den auch einstellen. Die Mittel waren damals dazu da, an dem Institut, am Geomar, wo wir dann waren, und haben den dann eingearbeitet über viele Jahre. Man kann sich sicherlich als Hörer vorstellen, das ist nicht ganz so einfach, die Technik und auch den Einsatz dann zu erlernen und auch vor allem die vielen Tricks, die es so gibt in Situationen, die vielleicht nicht ganz so standardroutinemäßig sind unter Wasser, und das passiert häufig. Also es ist ein langer Prozess, jemanden anzulernen, und wir haben jemanden gefunden, der da hervorragend für geeignet war, auch technisch so ein Multitalent, so wie Jürgen.
Und das Ziel war dann tatsächlich auch, dass er als Tauchbootpilot dann in Jürgens Fußstapfen genau, treten kann.
Genau, ne? Also der ist auch schon fleißig gefahren. Also Jürgen hatte ihm auch alles erklärt und ihn sozusagen angelernt und volles Vertrauen. Wir waren wirklich tolles Team, dann ein Dreierteam und waren auch in dem Prozess, weil Jürgens Verrentung, die kam ja dann irgendwann, stand vor der Tür und wir waren in dem Prozess, die zweite Piloten- und Technikerstelle wieder, wir hatten die ausgeschrieben zur Neubesetzung und hatten tolle Bewerber. Ja, und dann haben wir eine Expedition, eine technische Expedition auf die Liparischen Inseln gemacht, zusammen mit einem Kollegenteam, die ein autonomes Unterwasservehikel operierten. Und da war sozusagen der Nachfolger dabei und wir hatten, ich wurschtelte mich damals durch diese ganzen Bewerbungen mit Jürgen und unserem Mitarbeiter. Und ja, und dann nach dieser Expedition hat uns dann der potenzielle Nachfolger gestanden, dass er sich der Verantwortung noch nicht so richtig gewachsen fühlt und sicherlich auch berechtigt. Er hat gemeint, dass er eigentlich findet, dass das Team mit 3 Personen zu klein ist, diese Verantwortung auf zu wenig Schultern verteilt und es ist mindestens eigentlich 4 Leute hätten sein müssen. Das sahen wir teilweise vielleicht ein bisschen anders, weil wir haben das am Anfang genau zu zweit gemacht, aber wir haben mit zunehmender Alter und Komplexität dieser Expedition natürlich auch gemerkt, was das für eine Verantwortung ist und was da alles mit dranhängt und haben es sehr genossen, in einem Dreierteam zu arbeiten und eine Teamerweiterung wäre natürlich nochmal ein Geschenk gewesen. Und das war leider in der Phase, wo gerade auch bei uns an dem Geomar, an dem Forschungsinstitut, das Direktorium wechselte und der alte Direktor, der das sehr gefördert hat, dass wir dort waren mit dem Tauchboot, der hat dann erstmal gesagt, okay, alles stopp hier, den Bewerbungsprozess stoppen wir erstmal und jetzt gucken wir, was meine Nachfolgerin, die war damals schon benannt, dazu sagt und wie wir hier weiter vorgehen. Und der Mitarbeiter, den wir angelernt hatten, dem wurde dann auch angeboten, am Geomar zu bleiben als Ingenieur, gute Techniker, Mechatroniker vor allem. Die gibt es nicht so häufig, die dann auch noch gern zu See fahren und Spaß an diesem ganzen Umfeld haben. Und der nahm sozusagen aus unserem Team seine Stelle dann auch mit und wenn man ein bisschen Einblick in den öffentlichen Dienst hat, es ist zurzeit oder war schon immer sehr, sehr schwer, Stellen zu finanzieren. Und in dieser ganzen Konstellation, neues Direktorium, wir haben da einen sehr großen Neubau gerade zu finanzieren am Geomar. Wir beide über 60, ja, also sozusagen Jürgen schon eigentlich, der war schon im Rentenalter, dann nochmal jemanden finden, der ähnlich talentiert, viele Fähigkeiten in sich vereint, der daran Gefallen findet, viele Wochen im Jahr auch mal auf See zu sein, den anzulernen, nochmal über einen langen Prozess. Das war eine Vorstellung, die ja vielleicht uns beiden auch ein bisschen Magenschmerzen bereitete, aber vor allem auch unserem Direktorium. Wir haben dann zusammengesessen als ganzes Team, also auch unser Dreierteam und der wissenschaftliche Leiter des Technik- und Logistikzentrums und unsere Direktorin nach Lösungen gesucht. Und ja, also es, aufgrund der finanziellen Situation, der personellen Situation, haben wir dann letztendlich gemeinsam entschieden, uns bleibt nichts anderes übrig als dieses tolle, einzigartige Gerät, mit dem wir so viel erlebt haben, einzustellen. Also das Tauchboot ist letztendlich dann mit Jürgen und demnächst auch mit mir in Rente gegangen.
Voll funktionstüchtig.
Ja, voll funktionstüchtig. Das war schmerzhaft. Eigentlich eher so schmerzhaft in dem Moment, wo unser wirklich netter Mitarbeiter uns mitteilt, ich schaffe das noch nicht, ich kann das noch nicht, das zu übernehmen, als Hauptverantwortlicher, als Chefpilot sozusagen. Da war es natürlich schon ein Schock, aber wir haben uns dann mit dem Gedanken irgendwo angefreundet und dann angefangen, sofort nach, so sind wir beide getriggert, nach neuen Optionen zu suchen. Was macht man aus der Situation? Wir haben dann Ideen generiert, Museum, ein Ausstellungsstück, um das Tauchboot sozusagen als Botschafter der Meere vielleicht auszustellen. Und unsere Direktorin hat dann entschieden, noch nicht ein Museum, sondern bitte bei uns in den Neubau, ins Foyer. Und das haben wir dann letztendlich so akzeptiert und umgesetzt, sodass das Tauboot jetzt in den Geomar-Neubau als Ausstellungsstück kommt, mit dem Hintergedanken, Kiel hofft, dass wir am Westufer, da wo der Standort des Westcampus vom Geomar ist und was demnächst entmietet wird, und die Kollegen ziehen dann alle in den Neubau, dass dort irgendwann ein Meeresvisualisierungszentrum entsteht. Für Kiel wäre das super schön, weil das fehlt eigentlich, Lage am Meer oder am Kieler, an der Kieler Förde. Ein schönes Informationszentrum über das Meer und die Forschung und all das, was wir noch nicht wissen, dort zu bauen. Und das wäre natürlich ein wunderschöner Platz für den Jago, das Tauboot und eine entsprechende Ausstellung drumherum. Und bis dahin, falls es sich realisieren lässt, steht das Tauboot jetzt im Foyer. Mhm. Und wir beide mittlerweile mit mehr Abstand, Jürgen, du kannst da auch noch was sicherlich zu sagen, aber wir sind inzwischen damit in Frieden. Mhm. Auch mit der Vorstellung, 32 Jahre lang unfallfrei mit so vielen tollen Erlebnissen und mit einer unheimlichen Bereicherung, inneren persönlichen Bereicherung, so einen Schatz zu haben, auf den wir zurückblicken. Also das ist, und das gemeinsam gemacht zu haben. Ich hätte ja dann noch weitermachen müssen oder wollen, wenn wir jetzt einen Nachfolger gefunden hätten. Aber jetzt so haben wir beide gemeinsam einen Abschluss gefunden von dem, was wir gemeinsam gestartet haben. Also es ist ein sehr schönes Gefühl für uns nochmal als Team. Also ich finde es einfach toll, das so gemeinsam zu beenden.
Ja, und also als wir da heute im Auto saßen, wir haben wirklich ganz viel Spaß auf der Fahrt gehabt und schon herzlich viel gelacht. Aber als wir dann da standen, da war das greifbar, dass das ein emotionaler Moment ist, sie da irgendwie so in diesem Raum stehen zu sehen. Jürgen, wie geht's dir dann, wenn du das so siehst? Also Karin sagt, ihr habt da jetzt Frieden mitgeschlossen. Vielleicht kannst du trotzdem noch einen Einblick in deine Innenwelt geben, wie es dir damit geht, es da jetzt so an Land eingeparkt zu sehen.
Naja, über die schlimmste Phase sind wir jetzt auch hinweg. Das hat Karin schon ganz richtig gesagt. Und jetzt sind wir betreuen ja immer noch das Tauchboot. Es wird ja dann noch jetzt für die Eröffnung des Gebäudes wird es ja dann noch hergerichtet. Wir wollen es dann noch mal ein bisschen ausstatten, auch mit Informationsmaterial für Besucher und Gäste. Und insofern sind wir schon noch immer noch mit einem Bein, oder ich zumindest bin noch mit einem Bein bei Geomar und betreue das Boot noch bis zum Ende. Aber was soll ich sagen? Das ist schon schade. Ich sehe das schon immer noch so, als wenn man es irgendwie jeden Moment wieder flott machen könnte und wieder damit abtauchen könnte, wenn man dann irgendwie darüber nachdenkt, an Stellen, wo man irgendwie mal nochmal tauchen hätte wollen oder sowas, das wäre natürlich schon schön gewesen. Aber es ist nun mal nicht so.
Ja, du hast im Gespräch, was wir zu unserem Buch geführt haben, auch vom Tauchbootsterben gesprochen. Wie siehst du denn die Zukunft des Tiefseetauchens?
Ich glaube, dass das ist tatsächlich so, dass ein weltweites Tauchbootsterben stattfindet. Die Forschung bei den Forschungstauchern, Tauchbooten ist das so, dass die Institute die Boote alle einstellen, weil da jetzt die Roboter und die autonomen Fahrzeuge mehr Überhand gewinnen. Und ich finde es schade eigentlich, dass Deutschland damit sein einziges bemanntes Tauchboot verliert, weil diese persönlichen Erfahrungen, die man damit sammeln kann, besonders junge Wissenschaftler, die da drin saßen, die sind, das schafft man mit einem Roff nicht. Das ist, das berührt einen nicht so, wie als das selber mit eigenen Augen zu sehen, praktisch die Fragestellung und da zu sein vor Ort, wo man dann auch Entscheidungen treffen kann und sich dann darüber, also wenn es um Proben nehmen geht und so weiter. Ja, jedenfalls.
Ja, ich finde, das Gespräch mit euch, das zeigt ja auch schon den Wert davon, den es hat, dass Menschen dort waren und zu Pionieren geworden sind, die neue Sachen entdeckt haben und das eben mit zurückbringen und auch zu Botschaftern werden. Natürlich kann man das auch werden, wenn man Erkenntnisse gesammelt hat anhand eines Videos von einem Roff oder ähnlichem. Aber das, was eure Geschichten so spannend macht, ist, dass ihr da mit dabei wart, dass ihr das mit eigenen Augen gesehen habt. Und ja, was bleibt nach so vielen Jahren Tauchbooterfahrung? Gibt es einen Kern, eine Essenz, was ihr über euch oder über den Ozean gelernt habt?
Also einmal, dass das, was uns umgibt, unsere Welt, unser Erleben in dieser Welt, dass das viel, viel komplexer ist, als wenn ich das so jetzt hier mit Blick auf ein Feld und den Garten erfasse. Ja, dass die Erde einfach nicht nur aus den Landmassen besteht, sondern zu über 70% ja mit Wasser bedeckt ist und dass das wahnsinnig gigantische Landschaften sind, die da unten zum Teil noch undokumentiert sind. Und diese Ehrfurcht vor diesem Planeten, nicht nur durch die wunderschönen Landschaften und Lebensräume an Land definiert werden, sondern auch durch die unter Wasser. Und vielen ist es vergönnt, da so einen Einblick zu bekommen, wie wir den bekommen haben. Deswegen ist unsere Erinnerung natürlich auch, oder das, was uns das gegeben hat, ganz viel auf Dankbarkeit basiert, dass wir das durften, dass uns die Gelegenheit dazu gegeben wurde, über viele Jahre eben auch finanziert mit öffentlichen Mitteln. Und einfach eine Horizonterweiterung, eine Blickerweiterung auf die Komplexität unseres Lebensraumes. Unser Lebensraum ist eben nicht nur die Erde, auf der wir uns bewegen, sondern ganz stark abhängig von den Meeren und vom Wasser. Ja, und das vergisst man vielleicht weniger schnell, wenn man sich öfters mal ins Wasser begibt, egal ob das jetzt mit einem Tauchboot ist, so wie wir das so viele Jahre durften, oder vielleicht einfach mal mit einer Taucherbrille, schnorchelnderweise, diese Komplexität zu erfassen und auch zu ehren, ja, und die Abhängigkeit davon, das bekommt man. Also diese Ehrfurcht vor dem Ozean, vor dem Wasser und vor dem Leben darin, was uns alle ernährt.
Ja. Jürgen, hast du was hinzuzufügen?
Ich finde das ziemlich schwierig zu beschreiben, diese ganze Masse an Erlebnissen, die wir so gesammelt hatten, das wiederzugeben an Gefühlen oder sowas. Das ist eigentlich eine Sache, die man für sich selbst irgendwie verbucht. Und immer wieder gerne zurückdenkt, aber tatsächlich dieses Gefühl zu beschreiben, fällt mir unheimlich schwierig. Mhm.
Wie stillt ihr jetzt eure Neugierde? Ihr habt gesagt, das, was euch antreibt, ist kein Pioniergeist in dem Sinne, sondern es ist die Neugierde. Jetzt, wo ihr nicht mehr abtaucht, habt ihr neue Wege gefunden, eure Neugierde zu stillen?
Das geht hier schon im Garten los, ne? Wenn man dann irgendwie ein Verhalten sieht, was man vorher noch nie gesehen hat, oder hier nistende Vögel oder sowas, das ist allein schon, das ist faszinierend für uns, und wir zeigen uns auch immer gegenseitig schon mal wieder, wenn da irgendwas blüht, was man noch nicht kennt oder sowas. Das gehört eigentlich auch dazu, dass man Dinge entdeckt, an denen man sich erfreuen kann.
Also ich habe mir letztes Jahr ein Reisefahrrad gekauft, ein richtig schönes, solides Fahrrad, und bin begeisterter Radfahrer und möchte jetzt die Zeit, die mir geschenkt wird, dadurch, dass ich auch eher in Rente gehe, nutzen, um auf zwei Rädern unterwegs zu sein und auch längere Touren zu fahren und mehr an Land wieder zu entdecken. Und richtig, so wie Jürgen ja sagt, wir haben beide sehr viel Spaß auch an dem Kleinen. Also die Entdeckung kann man überall machen. Die müssen nicht unbedingt unter Wasser sein, sondern können auch an Land sein. Was schwierig wird, und ich habe mir vorgenommen, das vielleicht wieder ein bisschen öfters zu machen, einfach mal, wie ich gerade eben schon sagte, mit einer Taucherbrille und mit dem Schnorcheln ins Wasser zu steigen und diese Sehnsucht nach dem, ich will das unter Wasser auch erleben und damit diese Komplexität wiederherstellen, das zu befriedigen. Aber ich denke, so Entdeckungen, Erlebnisse, die einen faszinieren, die einen bereichern, die kann man jeden Tag machen, wenn man sich nur aufrappelt.
Sehr schön. Wir kommen jetzt in die letzte Kategorie, Ebbe oder Flut. Ich stelle euch jetzt kurze Entweder-Oder-Fragen und ein, zwei Halbsätze und bin gespannt auf eure Antworten. Tauchen mit oder ohne Boot?
Mit Boot.
Ja, mit Boot. Auf jeden Fall.
Also das ist ja, was man erwartet hätte, aber ich habe mich gefragt, ne, zum Beispiel Jürgen, du hast ja schon berichtet, du warst ursprünglich auch einfach vom Tauchen begeistert.
Ja, natürlich. Also ich bin ursprünglich, das Tauchen hat mich immer wieder begeistert. Weißt du, was mich da ganz besonders begeistert hat? Dass man unter Wasser ist und atmen kann.
Ja.
Das hat mich, also bei dem ersten Tauchgang, selbst im Schwimmbad, Und dann sitzt du da unten in 4 Meter Tiefe am Boden und kannst unter Wasser atmen. Das hat mich immer fasziniert.
Und trotzdem, das Boot trumpft.
Das Boot trumpft. Das ist natürlich das gleiche Gefühl. Man sitzt dann praktisch in einer Luftblase und kann natürlich erstens so tief tauchen, wie man möchte, also bis zur maximalen Tauchtiefe des Tauchbootes. Und du hast keine Dekompressionszeit. Das ist ja das Tolle. Ja. Du musst jetzt nicht ständig auf deinen Tiefenmesser achten und auf deine Uhr, dass man da praktisch
seine Dekostops macht und so.
Richtig. Ja. Ja. Und man ist auch der Kälte nicht ausgesetzt.
Und vor allem kein Zeitdruck, wenn nicht die Oberfläche, die sogenannte Schiff und sonstige Menschen, die da auch noch mitfahren, Druck machen würden. Man kann einfach auch viel länger unter Wasser sein. Und das ist sehr entspannt. Das hört sich zwar ein bisschen konträr an vielleicht, ne, aber beim Tauchen mit einer Taucherflasche spürst du ja die Flasche auf dir, und das ist einfach viel mehr dieses Gefühl, ich habe Gerät dabei. Und im Tauchboot, eben weil das für uns beide immer so vertraut und entspannt war, da vergisst du das. Ja, das ist so, es ist so eine Routine.
Du siehst auch das Wasser irgendwann nicht mehr.
Nee, das Wasser, es kommt drauf an, ne? Also oft sind wir ja in Gegenden unterwegs gewesen, wo das Wasser so klar war, dass das du tatsächlich. Wasser. Genau. Ja. Wo du das Wasser nicht siehst, wenn nicht gerade Schwebeteilchen unterwegs sind. Deswegen, ja.
Ja, das Tauchboot. Okay, überzeugt. Wichtige Forschungsmission oder freies Erkunden?
Freies Erkunden.
Ja, das ist, obwohl ich Wissenschaftlerin bin, auch immer noch dieses, wir haben ganz viel über dieses Neugierde befriedigen, Neugier getrieben sein. Und letztendlich sind wir das auch alle als Wissenschaftler.
Genau.
Das ist der Ursprung von Wissenschaft, dass sich Menschen gefragt haben, was ist das? Wie funktioniert das? Was wird daraus?
Und da brauchst du nicht die große Forschungsfrage, mit der du runtergehst, sondern einfach runterzugehen und sich auf das neugierig einzustellen, was dann vor die Nase kommt. Das
genau,
ist euch am liebsten.
So waren unsere ersten Tauchgänge ja auch, ne? Bevor wir dann praktisch in die Wissenschaft einstiegen und die ersten Projekte mit Wissenschaftlern machten oder auch Forschungsschiffen. Und ehrlich gesagt hat mich das immer ein bisschen eingeschränkt in meinen Bewegungen unter Wasser. Dann war immer die Aufgabe, jeder Tauchgang war vollgepackt mit Aufgaben, dieses und jenes noch zu machen. Aber ich wollte doch eigentlich noch was ganz anderes. Ich wollte doch eigentlich mich mal hier umgucken und so weiter. Und einfach nicht immer nur die Strecke abfahren, die mir vorgegeben ist.
Ja.
Das war ein bisschen.
Ja, und jede Entdeckung generiert ja neue Fragen. Ja. Das kennt jeder. Ja?
Genau.
Alles, was ich entdecke, das kommt ganz automatisch, diese Fragen nach dem Warum, Wieso, Weshalb.
Hm? Genau.
Das lässt sich so eigentlich gar nicht so richtig auseinandertüffeln.
Ja. Mal angenommen, die Jago würde noch einmal fit gemacht werden und ihr dürftet noch einmal damit abtauchen. Dann am liebsten wo?
Beim Quastenflosser.
Noch einmal zum Quasti?
Jo.
Ich hätte jetzt das Gleiche gesagt, oder ich sage das Gleiche. Noch einmal zum Quastenflosser.
Ja.
Und zwar in vertrautes Terrain. Also für uns wären das sicherlich die Komoren. Und es ist so, wir waren immer meistens in einer Bucht, wo wir dann auch die ganze Population sozusagen kannten. Der Quastenflosser, der hat den Vorteil, dass die individuelle Punkte haben, also ein Muster auf ihrem Körper, an dem man die einzelnen Tiere voneinander unterscheiden kann. Und das war dann immer so ein bisschen wie, man sieht alte Bekannte.
Ja.
Ne? So, und wir waren jetzt die letzte Expedition auf die Komoren, das war 2008, ist jetzt schon eine ganze Weile her. Und hin und wieder nimmt man dann ein Bild in die Hand oder ein Buch oder so, und dann denkt man oft so, ach, ob die noch da sitzen, ob das noch die gleichen Tiere sind, ob die immer noch in dieser gleichen Höhle, also ein bisschen so wie man besucht Freunde. Und das war so einfach vor Ort, weil wir sind immer zu einer Jahreszeit dahin gefahren, wo die Wasserbedingungen oder die Seebedingungen ideal waren. Man konnte jeden Tag ins Wasser und hat die dann sozusagen in ihren Schlafzimmern mal besucht, weil die tagsüber in den Höhlen sich ausruhen und nachtaktiv sind. Und
genau.
Würden wir gerne nochmal den alten Freunden guten Tag sagen.
Und wir
sagen,
kennen
ne?
uns ja auch so gut aus da unten.
Ja.
Ne? Man hat dann praktisch seine Landmarken und weiß immer genau, wo wir sind, weil wir da schon so oft lang gefahren sind.
Ja.
Dann ist das praktisch auch die Landschaft so vertraut und man weiß immer genau, wo denn die nächste Höhle zu finden ist.
Aber wenn man dann wieder so ein bisschen rausbeamt und über deine Frage nachdenkt, fallen einem natürlich zig Orte an.
Genau,
wir sind
aber
ja nicht nur im
das
Meer
kam ja wie aus der Pistole geschossen, deswegen, ich glaube, ja, das war schon intuitiv die richtige Antwort für diesen Eintaucher.
Und wir würden auch Hans Fricke mitnehmen.
Ja, das wäre schön. Der größte Irrtum über Tauchgänge in die Tiefsee ist,
dass da unten kein Lebewesen ist.
Ja.
Das hatte man ja mal geglaubt, bis dann Picard irgendwann mal den tiefsten Punkt erreicht hat und die haben dort unten einen kleinen Fisch gesehen und einen Krebs. Bis dahin wurde gesagt, in der Tiefsee kann gar nichts leben.
Ja, 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 sehr spannend. Karin, wir haben ja euch beide jetzt gerade als sehr entspannte Leute. Also wenn Jürgen mal im Fischernetz hängen bleibt, dann freut er sich erstmal, dass er seine Tanks aufblasen kann und sowas. Was gibt es denn, womit man Jürgen so richtig auf die Palme bringen kann?
Oh, das kann ich relativ einfach beantworten. Also man stelle sich die Szenerie vor, das Tauchboot steht auf Deck des Mutterschiffes und wir haben den Tauchgang grob abgesteckt, wie er denn verlaufen soll. Und im letzten Moment kommt dann einer von den Fahrteilnehmern, ein anderer Wissenschaftler oder Student oder wie auch immer, und sagt, boah, Junge, kannst du vielleicht das und das noch mitbringen von dem Tauchgang? Ich bräuchte da noch eine Probe. Ist vielleicht vergessen worden, das vorher anzusprechen oder so. Und dafür ist aber dann das Gerät nicht am Tauchboot installiert. Und man muss dann ganz schnell irgendwas improvisieren oder vielleicht noch aus einer Ausrüstungskiste herauszerren. Und es braucht doch dann einiges an Vorbereitungszeit und der Tauchgang verspätet sich und dann hört man dann meistens erstmal so ein Grummel. Und ich kenne den Jürgen eigentlich nicht anders, als dass er immer alles möglich machte und versuchte sein Bestes. Aber es war immer so ein bisschen dann in diesen Situationen mit so ein bisschen Überredungskunst dann meinerseits noch verbunden. Mhm. Oder eben auch so Situationen, Jürgen hat sich an irgendwas festgebissen unter Wasser und findet das ganz spannend und will eigentlich nicht auftauchen. Und ich habe dann den undankbaren Job von der Oberfläche zu sagen, Jürgen, wir haben jetzt hier schon Windstärke 6 und wir würden euch gerne sicher an Bord haben und ihr müsst dann doch jetzt langsam mal auftauchen. Dann hat er dann immer versucht, noch so ein paar Sekunden, Minuten rauszuquetschen aus dem Tauchgang, aber irgendwann musste man dann vehement sein. Also das hat ihn häufig auch auf die Palme gebracht. Aber letztendlich war dann, glaube ich, doch immer froh, auch wieder an Deck zu kommen,
aber ich
oder?
Bin ja immer wieder aufgetaucht, sonst säße ich ja nicht hier.
Richtig. Ja, Jürgen, jetzt für dich natürlich die Gegenfrage. Karin, die immer, also die ich bisher nur gut gelaunt und vermittelnd kennengelernt habe. Was bringt sie total aus der Fassung?
Was bringt dich aus der Fassung? Manchmal der Seegang, ganz am Anfang einer Reise, wird Karin manchmal seekrank. Aber das ist dann am nächsten Tag auch gleich wieder weg. Fällt mir jetzt auf Anhieb gar nichts ein.
Na, das ist doch ein schönes Kompliment, oder?
Ja, also ich kann das vielleicht sogar selber für mich beantworten. Ich bin doch immer ein bisschen angespannt gewesen.
Ich weiß was, wenn der richtige Käse nicht da ist an Bord.
Okay, und der richtige Käse ist?
Den weiß ich nicht, das muss Karin sagen. Ja.
Bergkäse.
Einfach nicht genug Käse.
Ja, oder das Naturjoghurt. Und wir haben sogar schon Zeiten gehabt, wo wir dann irgendwie Leuten, für die von Land kamen, beauftragt hatten, jetzt sowas mitzubringen.
Sonst taucht hier niemand mehr, wenn da nicht genug Käse an Bord ist.
Für das Müsli und so weiter.
Genau, gern der Naturjoghurt, der dann manchmal an Bord der Forschungsschiffe oder wir haben ja auch Schiffe geschartert für diese Expedition, nicht in ausreichender Menge da war.
Ja, wo auch dann manchmal die Kühlschrankkapazität nicht ausreicht.
Ja, okay, verstehe. Was würdet ihr sagen, was ist euer größter Erfolg?
Dass wir so lange zusammen, 32 Jahre lang, unfallfrei ein bemanntes Tauchboot operiert haben. Die Kontinuität.
Der lange Atem, ja.
Der lange Atem, aber natürlich auch im Einzelnen einige Entdeckungen, die doch sehr viel Neuland und spannend waren. Aber ich denke, dass ein Gerät so lange, viele Jahre so schön, erfolgreich und mit so viel spannenden Geschichten und
auch unfallfrei zu betreiben.
Das ist ein Riesenerfolg, letztendlich unser ganz persönlicher gemeinsamer Erfolg.
In 5 Jahren werdet ihr?
Also ich werde hoffentlich irgendwo mit meinem Fahrrad an irgendeiner schönen Küste hocken.
Und ich vielleicht mit meinem VW-Bus, Wohnmobil. Ja, was in 5 Jahren ist, ist schwierig zu sagen. Aber wird man hoffentlich noch leben.
Also da kann ich sagen, uneingeschränkt, das wünsche ich euch auch. Das wünsche ich uns allen, damit diese Geschichten von euch weiter erzählt werden können. Und natürlich drücke ich euch auch die Daumen, dass ihr weiterhin an den Meeren solch wunderbare Erlebnisse sammelt. Ob es jetzt mit dem VW-Bus oder mit dem Fahrrad ist. Ich wünsche euch ganz, ganz tolle Erlebnisse am Meer. Vielen lieben Dank, dass ihr euch heute, ich gucke hier mal, wir haben jetzt 2 Stunden 40 aufgenommen. Wahrscheinlich die historisch längste Folge, die ich jemals gemacht habe. Vielen Dank, dass ihr euch dafür die Zeit genommen habt und alles, alles Gute.
Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, ja, und ist jetzt richtig schwer aufzuhören.
Wo, ne, man eigentlich das Gefühl hatte, ne, wir haben jetzt gerade erst angefangen.
Genau, wir haben im Moment, wir haben noch nicht alles erzählt.
Ja, das geht ja auch gar nicht.
Genau, denn sonst in 5 Jahren treffen wir uns an der Küste. Du kommst mit dem Fahrrad, ich mit dem Zug, du mit dem VW-Bus und dann können wir noch mal gucken, was an Geschichten noch nicht erzählt wurde und vielleicht noch neu dazu gekommen ist.
Da findet sich schon noch was.
Ja.
Genau, sehr gerne.
Also, bis dann. Tschüss.
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 Das waren Karen Hissmann und Jürgen Schauer. Und ihr habt's gemerkt, ich bin von den beiden total begeistert. Das sind für mich wirklich Entdecker und Entdeckerinnen, die den Bereich des menschlich Bekannten nach außen erweitert haben. Die haben so viele Orte entdeckt, an denen vorher noch nie ein Mensch gewesen ist. Ich finde das großartig. Und gleichzeitig sind die beiden so am Boden geblieben und so normale Leute. Sie haben mich vor dem Gespräch an der Bushaltestelle abgeholt und wie schon gesagt, auf der Fahrt haben wir schon so viel zusammen gelacht. Dann haben sie ein Müsli aufgesetzt für nach dem Podcast, wo natürlich ganz viel Naturjoghurt von Karen beigesteuert wurde. Und als ich wieder fahren wollte, hatten wir uns so verquatscht, dass ich meinen Zug verpasst habe. Dann haben wir gedacht, naja, wir haben ja ein bisschen mehr Zeit und haben uns wieder so verquatscht, dass wir wirklich zum Bahnhof rasen mussten, um überhaupt noch diesen Zug zu erreichen. Und natürlich kenne ich die beiden ja auch schon aus unserem Buch Ein Leben für den Ozean. Falls ihr das noch nicht gelesen habt, dann schaut da gerne mal rein. Da sind ganz viele Bilder und auch ein paar andere Geschichten über die beiden drin. Außerdem möchte ich noch den ganz kurzen Hinweis für die neue Kategorie Flaschenpost machen, die ab der nächsten Episode starten soll. Schickt mir also gerne eure Nachrichten per Sprachnachricht an chris@blue-awareness.com. Das könnten Feedback sein, das könnten Fragen an mich oder Podcast-Gäste sein oder aber eure eigenen Geschichten zu den Meeren. Ich bin ganz gespannt, was da aus der Community kommt und freue mich darauf, wenn ihr euch traut, eure Flaschenpost loszusenden. So, ich hoffe, euch hat diese Doppelfolge gefallen. Wenn ja, wie immer, teilt sie mit Freunden, mit Familie, lasst gute Bewertungen da. Die Algorithmen, die merken das. Und die schlagen das dann immer mehr Menschen vor. Also das ist schon eine Möglichkeit, wie ihr diesen Podcast super unterstützen könnt. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder Spenden dort zu lassen. Denn diese ganze Arbeit hier muss ja irgendwie finanziert werden. Und naja, sagen wir mal so, das ist ein wenig unterfinanziert, aber mit eurer Hilfe wird das immer, immer besser. Und deswegen freue ich mich über jeden und jede, die da auf diesen Zug aufspringt und diesen Podcast auf immer stabilere Füße stellt. So, das war's von dieser Episode und ich hoffe, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bei der nächsten Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.